Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille miteinander und füreinander um den Segen des Wortes Gottes beten. Vater im Himmel, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigtabschnitt für diesen drittletzten Sonntag im Kirchenjahr steht bei Lukas im 17. Kapitel ab Vers 20. Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wann kommt das Reich Gottes? Das ist eine Frage, die man selten hört. Eigentlich nur, wenn man sie in der Bibel liest. Und doch beten wir bei jedem Vater unser, dein Reich komme. Aber fragen wir uns dabei, wenn wir es beten, wann kommt das Reich Gottes? In unserem Predigtabschnitt wird diese Frage von den Pharisäern gestellt. Sie wollen Jesus damit eher aufs Glatteis führen. Doch Jesus bleibt unbeeindruckt. Und durch seine Antwort bleiben die Pharisäer ratlos zurück. Jesus antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Im Grunde sagt Jesus, eure Frage, ihr lieben Pharisäer, ist falsch gestellt. Es kommt nicht irgendwann. Es ist da. Es ist mitten unter euch. Seht ihr es denn nicht? Man müsste also eher fragen, wo ist das Reich Gottes? Aber da wird es nicht einfacher, denn Jesus sagt, man kann es nicht beobachten. Man kann nicht sagen, hier ist es oder da ist es. Luther hat es mit seiner ursprünglichen Übersetzung auf den Punkt gebracht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Interessant. Machen wir also einen Sprung von 2000 Jahren und konkretisieren diese Frage, wie ist das also mit dem Reich Gottes heute, mitten unter uns, hier in St. Matthäus, Augsburg, Hochzoll, am 6. November 22. Zunächst wird deutlich, das Reich Gottes kann man mit keiner Staatsform auf dieser Erde vergleichen. Es ist grundsätzlich anders. Es tritt damit auch zu keiner Staatsform in Konkurrenz. Und das Reich Gottes will keine andere Staatsform ablösen. Jesus sagt in Johannes 18 zu Pilatus, das gehört dann schon zur Passionsgeschichte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener darum kämpfen. Aber sie tun es nicht, es ist nicht von dieser Welt. Und Jesus macht zugleich deutlich, das Reich Gottes ist überall dort, wo er in Menschen regieren kann. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Menschen Jesus als ihren König ihres Lebens anerkennen. Mit Jesus kam das Reich Gottes auf diese Erde. Und mit Jesus kam das Reich Gottes in dein Leben. Mit Jesus kam der König in dein Leben. Leben wir miteinander als Gemeinde in diesem Sinn? Sehen wir im anderen Jesus, den König? Für uns als Gemeinde sind dabei die Taufe und das Abendmahl von großer Bedeutung. Die Taufe ist der Punkt in unserem Leben, in dem es ja zu dieser Lebensverbindung zwischen Jesus und mir kommt. Paulus spricht von einem Zusammenwachsen zwischen Jesus und uns. Jesus nimmt uns in sein Leben hinein. Und seit unserer Taufe lebt Jesus mit uns. Und wir leben in ihm. Und seitdem darf in uns diese Lebensverbindung wachsen. Also spätestens seitdem uns das bewusst wird und wir dieses Lebensgeheimnis, das uns in der Taufe geschenkt worden ist, entdecken, spätestens dann sollte dieser Wachstumsprozess beginnen. Die Bibel nennt das übrigens Glauben. Und das Ziel ist dabei, dass Jesus in uns und durch uns immer mehr Gestalt gewinnen kann. Dass wir ihn als König unseres Lebens akzeptieren und verehren, dass wir ihn anbeten. Jesus will nicht nur eine Rolle in unserem Leben spielen, er möchte der Regisseur sein. Und das Abendmahl, das wir ja dann wieder miteinander feiern, erinnert uns an diese Lebensverbindung, an dieses Lebensgeheimnis zwischen Jesus und uns. In Brot und Wein nehmen wir den Leib Jesu neu auf. Er vergegenwärtigt uns, dass er in uns lebt und wir in ihm. Das Abendmahl vergegenwärtigt uns sozusagen die Tatsachen unserer Taufe. Und es vergegenwärtigt uns die Erlösung durch das Blut Jesu am Kreuz und das neue Leben durch seine Auferstehung. Und damit erinnern uns Taufe und Abendmahl an das Reich Gottes in uns. Weil Jesus in uns lebt, lebt das Reich Gottes in uns. Paulus schreibt an die Epheser im Kapitel 2, weil Jesus für euch am Kreuz gestorben ist, seid ihr jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Da ist von der Politeia die Rede im Griechischen. Also ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Man könnte auch sagen, damit sind wir zu Staatsbürgern des Reiches Gottes geworden. Und daraus ergeben sich für heute Morgen drei Fragen. Die erste Frage, wer regiert uns? Was oder wer regiert mein Leben? Ist es Jesus? Frage ich nach seinem Willen? Oder regiert mich das, woran mein Herz hängt? Dabei möchte ich gar nicht das eine gegen das andere ausspielen. Oft ist es einfach die Reihenfolge oder besser die Rangfolge, die zu klären ist. Jesus fordert uns in der Bergpredigt auf, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wer regiert mich oder was regiert mich? Das ist zuallererst eine Frage meiner Ausrichtung. Jesus, der König des Reiches Gottes, möchte unser Leben regieren und ausfüllen. Und daraus ergibt sich die zweite Frage, was ist das für ein König, Jesus? Der schon erwähnte Pilatus, der hatte eine interessante Aussage getroffen. Er hat dann nach diesem Gespräch mit Jesus zusammenfassend gesagt, seht welch ein Mensch. Pilatus war tief beeindruckt von dieser Begegnung mit Jesus. Jesus, der König, lebte ganz schlicht als Mensch. Denken wir an das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Im tiefsten ist ja der barmherzige Samariter ein Bild für Jesus selbst. Jesus ist derjenige, der alles unternimmt, dass der unter die Räuber gefallene wieder auf die Beine kommt. Und da können wir durchaus an uns denken. Wir können aber auch an die Kirche denken, an so manches. So geht er mit uns um. Er läuft nicht an uns vorbei, wechselt nicht die Straßenseite, wenn er uns trifft. Er geht mit uns. Er lebt in uns. Er trennt sich nicht von uns. Was für ein König. Und als Jesus seine Jünger aussendet, gibt er ihnen dafür eine Begründung. Und die ist auch interessant. In Matthäus 9 heißt es, und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Dieser Satz ist die Motivation für Jesus, seine Jünger auszusenden. Jesus sieht sein Volk und es jammert ihn. Jammert es uns, wenn wir unser Volk sehen? Das ist der König, der in uns lebt. Und in wenigen Wochen zur Adventszeit hören wir wieder die große Verheißung aus der Reihe 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. In dieser Gesinnung lebt Jesus, der König, als Mensch in uns. Und in dieser Gesinnung möchte er uns und durch uns regieren und in dieser Welt gegenwärtig sein, durch uns handeln. Und darum noch ein letzter Punkt, worin besteht das Regierungsprogramm des Königs Jesus? Jesus, das ist das dritte, der König, hat eine Mission, und zwar Versöhnung. In 2. Korinther 5 schreibt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus fasst damit das bisher Gesagte wunderbar zusammen. In Christus sind wir eine neue Kreatur oder ein neuer Mensch. Neues ist geworden. Neues Leben in uns mit Christus. Aber Paulus schreibt weiter, aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Uns ist das Amt der Versöhnung gegeben. Haben wir uns das schon mal überlegt? Wusstest du, dass Jesus dir ein Amt gegeben hat? Wenn Christus in uns als König lebt, beauftragt er uns, versöhnend zu leben. Und nun folgt bei Paulus die Begründung, ab Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt, also nicht nur das Volk, die Welt, mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott war in Christus, also Jesus und der Vater sind eins. Das kommt hier deutlich zum Ausdruck. Also wir haben dann immer auch, wenn wir Christus in uns haben, den Vater in uns. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Als Jesus sein Volk sah, jammerte es ihn. Er sah die Not des Volkes. Es lebte ohne Gott. Es lebte an Gott vorbei. Seine Antwort darauf war die Versöhnung am Kreuz. Er hat die Welt mit Gott versöhnt. Mehr zu versöhnen geht nicht. Mit dem Begriff Welt wird deutlich, wie umfassend und grundsätzlich ausreichend diese Versöhnung Jesu war. Es geht also weit über die Not des Volkes hinaus. Und dafür sind wir als Gemeinde Botschafter, Gesandte, Bevollmächtigte, Zeugen. Das haben wir der Welt zu sagen und das können nur wir als Gemeinde tun. Das heißt aber auch im Umkehrschluss leben wir selbst versöhnt mit Gott, mit uns selbst, mit unseren Glaubensgeschwistern, leben wir versöhnt mit dieser Welt. Das ist ja die eigentliche Herausforderung mitunter. Gott hat sich mit dieser Welt versöhnt. Leben wir versöhnt in und mit den Krisen unserer Zeit. Versöhnung bei Jesus heißt, er stellt keine Forderungen mehr und Jesus verzichtet auf jegliche Anklage. Der Schuldschein ist zerrissen. Den hat Jesus ans Kreuz geheftet. Oder anders ausgedrückt, damit sind wir voraussetzungslos angenommen bei Jesus. Leben wir das im Blick auf den anderen, können wir auf Anklagen verzichten, auf Forderungen. Das ist ein eigenes Thema, darum will ich es jetzt hier nur andeuten. Aber darin besteht die Mission Jesu als König. Er hat die Welt mit Gott versöhnt. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann setzt das voraus, dass wir selbst uns mit in diese Mission hineinnehmen lassen. Wenn wir beten, dein Reich komme, von dem wir wissen, dass es in uns lebt, dann beten wir, dass wir selber bereit werden, sozusagen das Reich Gottes mit in diese Welt hineinzunehmen. Und in diesem Sinne gilt noch einmal der Wochenspruch. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.